Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Die Schauspielerin Sina Martens sorgt schon seit einiger Zeit am Berliner Ensemble für ausverkaufte Vorstellungen. Vor allem strömt jüngeres Publikum ins Theater. Die Millennials wollen Sina Martens als Britney Spears erleben. Ein Soloabend, der es in sich hat. Sina Martens, freue mich sehr, dass Sie heute live bei uns in der Sendung sind. Guten Morgen.
Guten Morgen, ich freue mich auch.
Ihr Mikro hört sich irgendwie nicht an. Das müssen wir jetzt mal richtig testen, ob das hier das richtige Mikro ist. Machen Sie mal, als würden wir jetzt so einen Soundcheck machen.
Wir machen ja einen kleinen Soundcheck gerade. Okay. 1, 2, 3 geht's jetzt.
Ja, stimmt, muss nur lauter gestellt werden.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Auf der Homepage des Berliner Ensembles, da steht von Ihnen der Satz, der Moment, kurz bevor man die Bühne betritt, das ist meine Lieblingsangst. Wie fühlt sich dieser Moment an, diese Angst?
Diese Angst hat, ich möchte immer vor allen Dingen vor einer Premiere am liebsten flüchten.
Flüchten?
Ja, überlege immer, ob ich jetzt einfach gehe, weil die Aufregung und Nervosität so groß ist. Und trotzdem gibt's, finde ich diesen Moment gleichzeitig auch wahnsinnig schön, weil er sich fast wie verliebt sein oder wie von einem ersten Date oder so anfühlt. Also so die Paarung von Angst und positiver Aufregung. Und wenn man dann das geschafft hat und da auf die Bühne geht, was sich dann so für eine Energie entfaltet. Deswegen habe ich das mal beschrieben. Das
ja,
ist
aber
meine Lieblingsangst.
Wie schaffen Sie das dann? Also ist es so eine Haltung wie, hallo liebe Angst, du bist mein Motor, ich komme, freue mich auf die Vorstellung.
Es ist so ähnlich, könnte man es ausdrücken. Es ist auf jeden Fall, ich laufe nicht vor dir weg, auch wenn es einen Teil von mir gibt, der das gerade gerne würde, sondern ich stelle mich dir und versuche diese versucht das als Energie umzuwandeln. Und wenn das gelingt, ist das ein sehr schöner Moment. Ich glaube, es ist vielleicht kann man es als Motor auf jeden Fall beschreiben.
Und ist die Angst dann weg, wenn der Zug einfach rollt?
Ja. Absolut.
Ich kann mir vorstellen, dass das bei einem Soloabend wie dem über Britney Spears, über den wir noch ausführlich sprechen werden, dass das dann auch mal anders, noch mal stärker ist, 1,5 Stunden alleine zu sein auf der Bühne und zu wissen, das kommt jetzt auf mich zu. Ist ja anders als bei Ensembleproduktionen.
Auf jeden Fall, weil das Schöne an Ensembleproduktionen ist ja, dass man immer einen Kollegen oder eine Kollegin hat, mit der man spielt, von der oder dem man Energie bekommt. Das ist ein Dialog und ein Austausch. Und bei einem Soloabend ist meine SpielpartnerIn sozusagen das Publikum. Und das ist natürlich viel unberechenbarer, als meine KollegInnen das sind.
Derzeit ist Sina Martens am BE in den Stücken Einsame Menschen zu sehen und Felix Krull auch in der Produktion It's Britney, Bitch. Außerdem führt sie in der ZDF-Neo-Serie I Don't Work Here gerade mit viel Power den Alltagsrassismus in Deutschland vor. Und kommenden Sonntag ist sie in einer Doppelrolle im Tatort aus Franken zu erleben. Wir haben also viel Gesprächsstoff in dieser Stunde. Die amerikanische Pop-Ikone Britney Spears ist einer der Superstars der Millennials. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den erfolgreichsten KünstlerInnen aller Zeiten. Und gleichzeitig ist ihre Karriere überschattet von Skandalen, von Abstürzen, von dem Konflikt mit ihrem Vater, der sie 2009 unter seine Vormundschaft stellen ließ. Britney Spears hat damals ihr Sorgerecht für ihre beiden Kinder verloren, die Verfügung über ihr Vermögen, ihren Aufenthaltsort und ja, vieles, vieles mehr. Erst 2021 wurde dieser lange Rechtsstreit und um die Vormundschaft beendet. Die Schauspielerin Sina Martens ist 6 Jahre jünger als Britney Spears und brilliert seit 1,5 Jahren am Berliner Ensemble in dem Soloabend It's Britney, Bitch, entstanden in Zusammenarbeit mit der Regisseurin Lena Brasch. Ich war ehrlich gesagt nie ein Britney Spears Fan, gehe ins Berliner Ensemble und hatte das Gefühl, das Publikum ist wirklich, es war voll, es war ausverkauft, nur junge Leute. Ich weiß gar nicht, ob es alles Britney Spears Fans waren. Jedenfalls haben sie die ins Theater reingezogen. Waren Sie vorher Fan von Britney Spears, Sina Martens?
Nein, tatsächlich war ich überhaupt gar kein Fan und habe sie in meiner Jugend, es gab vielleicht so 1, 2 Lieder, die ich gehört habe, aber ein Fan war ich nicht. Und richtig beschäftigt mit ihr, also außer die Sachen, die man mitbekommen hat, Nachbarn, weil es einfach eine Zeit lang viel in den Medien besprochen wurde, also ihre Abstürze etc. Aber richtig beschäftigt mit ihr habe ich mich eigentlich wirklich erst vor 2 Jahren, als wir angefangen haben, diesen Abend vorzubereiten. Und da war ich dann doch sehr überrascht und habe viel überdenken müssen, was ich damals wahrgenommen habe.
Was hat Sie vor allem interessiert an der Frau, an dem Fall, an dem Phänomen?
Eigentlich genau die zwei Themen, mit denen wir uns an dem Abend hauptsächlich beschäftigen. Das ist einmal Frauen in der Öffentlichkeit, also die Art und Weise, wie ihr Fall, ihr Haare abschneiden bewertet wurde, also nur als Zusammenbruch. Jetzt ist sie endgültig abgedriftet, und als wir uns die Aufnahmen angeguckt haben, ich mehrmals auf Repeat gedrückt, und das sah so wie ein emanzipatorischer Akt aus. Sie sah so stark aus.
Den Schädel kahl.
Genau, das sah eher aus wie ein sehr bewusster Akt, wo ich mich dann auch selber hinterfragen musste, weil ich habe das damals nicht in Frage gestellt, was mir da aus den Zeitungen entgegenkam.
Das gab es ja auch schon vorher von Sinéad O'Connor und anderen, ne?
Absolut.
Als Selbstermächtigung.
Absolut. Bei ihr wurde das nur durch die Bank weg anders gelesen, die Art und Weise, wie was ihr für Fragen in Interviews gestellt wurden. Also das hat mich sehr interessiert, und dann die Tragik in dieser Vater-Tochter-Beziehung, also über 13 Jahre lang in so einem prägenden Alter nicht selbst mündig sein zu können und unter einer Vormundschaft zu stehen, angeblich psychisch komplett krank zu sein, aber dann von einem Vater 2018 auf eine Tour geschickt zu werden, an der sehr viele Menschen sehr viel Geld verdienen, da stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht.
Es gab ja dann diese Free Britney-Bewegung, auch eine Form der Vereinnahmung ihrer Person, habe ich gedacht, selbst wenn das als Befreiung gedacht wird. Wie haben Sie an diesem Theaterabend darüber nachgedacht, sich mit dieser Person zu beschäftigen, ohne sie nochmal zu vereinnahmen?
Das ist genau der Grund, warum wir uns dagegen entschieden haben, einen Abend zu erzählen, wo eine Frau auf der Bühne steht und so tut, als wäre sie Britney Spears. Deswegen haben wir irgendwann für uns als Rolle definiert zu sagen, das ist die Britney in uns allen, und wir uns nicht anmaßen wollten, eine Deutungshoheit zu übernehmen und sie damit wieder einmal zu vereinnahmen. Deswegen ist es immer dieses Rauszoomen und auf sie raufgucken. Es gibt ja auch ganz am Anfang Sätze, wenn ich sage, da haben wir ja so eine Erfahrung gemacht, also an allererster Stelle wohl sie selbst. Das ist genau die Beschäftigung, die wir damit gemacht haben, weil wir eben das nicht wollten, sondern wir wollten die Informationen, die wir hatten, ihre Gerichtsrede, alles das, was wir recherchiert haben, verwenden, um eine Perspektive auf den Fall zu werfen und sich darüber hinaus mit eben diesen Fragen, die ich eben genannt habe, zu beschäftigen.
So wie Britney Spears ausgerastet ist irgendwann und auf das Auto eines Paparazzi eingeschlagen hat, so massiv schlagen sie auch auf der Bühne mit allerlei Mobiliar um sich, werden laut, aggressiv. Wie der Abend ja überhaupt einen unheimlich großen körperlichen Einsatz fordert von Ihnen. 1,5 Stunden alleinige Präsenz. Sie singen, sie tanzen, sie toben, haben aber eben auch viel Text. Wie erleben Sie sich in dieser Rolle? In der Sie ja kein Gegenüber haben, bis auf das Publikum, wo Sie vorhin gesagt haben, eingangs, dann ist eben das Publikum mein Spielpartner.
Ja, ich erlebe jede Vorstellung anders, was ich als etwas sehr Schönes begreife, weil es eben so viel Dialog mit dem Publikum ist. Und je nachdem, wie die Stimmung gerade ist, ist der Abend immer ein bisschen anders. Für mich gibt es noch einen wichtigen Spielpartner, muss ich in diesem Fall sagen, nämlich denn ein Scheinwerfer, den ich immer wieder als Vater anspiele, der mich blendet, wo das Licht manchmal nachlässt, der dann wieder heller wird, dann irgendwann kann ich besser damit umgehen. Das sind so meine zwei Bezugspunkte, sage ich mal, an diesem Abend. Und ich erlebe den sehr, sehr unterschiedlich. Ich selber beim Spielen gibt es an manchen Tagen, denke ich, über einige Texte, die ich dort sage nochmal anders nach, weil gerade in der Welt etwas passiert ist, wo sich wieder ein neuer Kontext aufmacht. Da denke ich dann immer, oder was ich auch so empfinde, dass die Texte geschrieben von Laura Dabelstein, Miriam David-Wandi, Vigri an den Altentasch und Lena Brasch einfach toll sind, weil sie sich immer wieder verändern und sich immer wieder einer Situation neu anpassen und ich immer wieder mit ihnen anders umgehen kann. Deswegen erlebe ich diesen Abend wirklich sehr unterschiedlich.
Es geht ja eben vor allem auch um die Vermarktung von Britney Spears, also sowohl durch ihren Vater als auch durch die Musikindustrie und die Medien. Es gibt diesen Exkurs, der zeigt, wie unverschämt sie als Teenie befragt wurde, ob sie noch Jungfrau ist, ob ihre Brüste echt sind. Also diese Dauerkonfrontation mit diesem männlichen Blick. Ich war ein bisschen schockiert, als ich jetzt im Archivmaterial über sie auch so Zeitungsartikel gefunden habe, noch aus dem Jahr 2009, wo es darum ging, dass sie früher als Model gearbeitet haben unter der Überschrift »Das Multitalent mit den Traummaßen«. Ist das was, womit Sie sich in den 10 Jahren, die Sie jetzt als Schauspielerin auf der Bühne stehen, auch immer wieder auseinandersetzen müssen?
Ja, absolut. Deswegen haben wir dieses Thema ja auch gewählt. Ich glaube, sehr viele, wenn nicht, ich würde fast behaupten, alle Frauen müssen sich, die in diesem Beruf arbeiten, müssen sich damit auseinandersetzen, was von außen projiziert wird, was gefragt wird, was geschrieben wird. Und es gehört sehr viel Mut auch dazu, sich das alles bewusst zu machen und sich dagegen aufzulehnen, die Meinung zu sagen, und das alles zu verarbeiten und zu reflektieren. Deswegen ist das ist natürlich in diesem Abend sehr viel Persönliches eingeflossen.
Merkt man. It's Britney, Bitch, für die 3 Vorstellungen im Juni. Gibt es schon wieder nur Restkarten? Werden Sie das nach der Sommerpause wieder aufnehmen?
Ja.
Hören wir einen Song von Britney Spears, den Sie auch, wenn auch ganz anders, im Stück singen, nämlich Lucky. So heißt die Protagonistin dieses Liedes, die alles andere ist als glücklich. Wollen Sie den noch anders anmoderieren?
Ich finde, Sie haben den fantastisch anmoderiert.
This is a story about a girl named Lucky.
Lucky von Britney Spears im Deutschlandfunk Kultur. Im Berliner Ensemble kann man sich immer sonntags hinter die Kulissen führen lassen. Die Schauspielerin Sina Martens, die kann da wann immer sie will rumstöbern. Welcher ist Ihr Lieblingsort im Theater?
Die Unterbühne.
Die Unterbühne?
Ja.
Warum das?
Ich habe die Unterbühne das erste Mal gesehen bei meinem 2. Stück am Berliner Ensemble Les Miserables in der Regie von Frank Castorf. Da gab es eine Videosequenz auf der Unterbühne und ich fand diesen Ort magisch. Ich versuche auch immer, wenn wir uns frei auswählen dürfen, wo wir Fotos machen, versuche ich immer, dass ich auf der Unterbühne was machen kann. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Lichter und man steht einfach unter dieser Drehbühne, die von unten einfach richtig unlackiertes, massivstes Holz ist. Und unter diesem Ganzen zu stehen, das beeindruckt mich zutiefst.
Okay, also wenn wieder die Angst kommt und Sie verschwinden wollen, dann
findet man mich auf der Unterbühne.
Abhuschen.
Ja.
Was ist denn Ihre Lieblingsmethode, wenn es erstmal darum geht, noch vor den Proben Texte zu lernen? Wie machen Sie das?
Ich habe, glaube ich, 2 Sachen, die sich aber unterbewusst, glaube ich, eher eingeschlichen haben. Immer wieder lesen. ist auf jeden Fall eine Methode, weil ich merke, dass sich ganz viel automatisch abspeichert. Und die andere Methode, gerade bei längeren Passagen, ist, mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich immer weiß, auf welcher Höhe der Textseite sich der Text befindet, den ich gerade sage, woraus ich geschlossen habe, dass ich visuell lerne. Und seitdem klebe ich mir Bilder, Postkarten in meine Textbücher, damit ich das verbinde mit dem Text, den ich zu sprechen habe.
Also Bilder, die was mit dem Text zu tun
haben? Ja, oder die ich damit im weitesten Sinne assoziiere.
So wie ein Drehbuch.
Ja, genau. Also dann, nur da gibt es auch so selten Bilder und ich klebe mir die aber immer da rein, weil dann weiß ich immer, jetzt kommt das und das verbinde ich irgendwie mit diesem Bild, was ich dazu im Kopf hatte, und dann funktioniert das am besten.
Aktuell spielen Sie am Berliner Ensemble ja auch im Stück Einsame Menschen von Felicitas Zeller nach Gerhard Hauptmann. Auch ein Stück, das viel junges Publikum anzieht, und darin spielen Sie eine junge Architektin, gerade Mutter geworden, die zieht mit ihrem Mann raus außerhalb ins Umland von Berlin, Haus am See, das zu so einem internationalen Coworking und Co-Gardening Space umgestaltet werden soll. Da geht es also ja um Vorstellungen vom nachhaltigen Leben, von einer anderen Lebensform. Und dann erleben wir aber doch lauter Menschen, die eigentlich nur um sich selbst kreisen und ja monologisieren. Wird da Teilen des Publikums der Spiegel vorgehalten?
Es ist ein sehr zeitgenössisches Thema und es ist natürlich schwer zu bewerten, weil ich natürlich die Geschichten des Publikums nicht kenne, was jetzt am jeweiligen Abend drin sitzt. Ich glaube, was ich eher beschreiben würde, ist, dass es sicherlich ein Spiegel für Gesellschaft ist und damit auch für Teile des Publikums. Also ja. Denn dieses um sich selbst kreisen und nicht wirklich in Dialog kommen, auch bedingt durch eine Schnelligkeit, in der wir leben, ist, glaube ich, ein großes Thema, gerade in der Stadt. Und hier ist ja der Versuch, dann gehen wir aufs Land, vielleicht ist da besser. Und es ist so tief in diesen Körpern drin, dass es da eben auch nicht besser wird. Und es wird ja auch kein Satz vollständig gesprochen. Diese Form hat ja Felicitas Zeller gewählt, die ich auch sehr klug finde.
Ja, das ist so eine Kunstsprache. Ja, ne? Da fehlen die Verben. Die Sätze bleiben immer so in der Luft hängen.
Ja.
Wie haben Sie den Text gelernt? Das war ja nicht leicht.
Nee, das war wirklich schwierig. Mit dem Text bin ich wahnsinnig geworden, weil das reine, das ist wie Vokabeln lernen in der Schule, also wie Lateinvokabeln. So hat es mich erinnert, weil ich denke, wenn ich etwas lese, dann habe ich ein Gefühl dafür und denke einen Satz zu Ende. Und hier musste ich wirklich lernen, welches Wort an welcher Stelle ausgelassen wird. Das war richtig Pauken wie in der Schule.
Partitur lesen.
Ja, auf jeden Fall Partitur, wie eine Musik.
Sie spielen Leute ja manchmal auch im Publikum direkt an. Mhm. Wann machen Sie das?
Ich mache das, bei bestimmten Stücken bietet sich das mehr an als bei anderen. Bei Britney bietet sich das durch die direkten Fragen ins Publikum natürlich viel eher an als bei Einsamen Menschen, was eine geschlossene Form hat. Wo ich es aber tatsächlich immer mache, ist, ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass ich Theater spielen als einen Dialog mit dem Publikum empfinde. Und wenn ich starke Reaktionen aus dem Publikum wahrnehme, passiert in meinem Kopf sehr schnell das, wo ich gerade inhaltlich bin, zu verbinden mit dem, was gerade aktuell in einem Raum passiert. Weil das ist für mich das Besondere am Theaterspielen, dass es so gegenwärtig ist.
Was kommen denn da für Reaktionen?
Und es ist ganz unterschiedlich. Also ob das, ich kann ein Beispiel nennen, wenn ich bei Britney darüber spreche, dass das dass bei weiblichen Sängerinnen das Suchtverhalten immer auf Männer bezogen wird, dann gibt es den Satz, dass ich sage, und ich weiß schon, irgendwer kriegt jetzt romantische Gefühle. Und da gibt es ganz oft Reaktionen, die ich ganz unterschiedlich werte, ich weiß es nicht. Manchmal denke ich, es ist wie so ertappt, einige finden es lustig, was ich sage. Und wenn ich das aber irgendwo höre, beziehe ich den nächsten Satz immer auf den Menschen, von dem ich es gerade gehört habe. Oder dem Hause wird manchmal größer. Manchmal gibt es Lachen an unterschiedlichen Stellen. Und dann gibt es natürlich auch, dass es Leute den Saal verlassen. Auch das ist etwas, wo man manchmal gut drauf eingehen kann, weil es bekommt jeder in einem Raum mit, oder die meisten Menschen bekommen ja mit, was dort gerade passiert. Und für mich ist das stimmig in der Theatervorstellung, auf eine Art und Weise darauf Bezug zu nehmen, dass ich wahrnehme, was in diesem Raum passiert und nicht nur damit beschäftigt bin, dieses Stück, was ich geprobt und erlernt habe, darzubieten.
Ich finde das immer faszinierend, wenn sowas passiert, weil ich mich frage, Sie müssen ja in Ihrem Text bleiben, in Ihrer Rolle bleiben und gleichzeitig wahrnehmen und denken und das zu verknüpfen.
Das passiert sehr schnell.
Wenn da noch eine Pointe rauskommt, ist es wirklich toll. Ja. Diese Erfahrungen, waren die im Castorps Extremtheater, sage ich jetzt mal, stärker als in solchen Abenden wie jetzt Einsame Menschen oder Felix Krull oder Britney?
Absolut. Denn ich denke, dass seine Arbeiten solche heftigen Reaktionen nahezu einfordern. Und ich habe es an diesen Abenden mit Sicherheit gelernt, mich dem aussetzen zu können und vor Reaktionen keine Angst zu haben.
Haben Sie ja genug Zeit, Les Miserables 8 Stunden.
Genau, da hatte ich genügend Zeit, das zu lernen und auszuprobieren. Und auch, wie oft es mir nicht gelungen ist, ich etwas wahrgenommen habe und mich dem nicht stellen konnte. Aber all diese Erfahrungen haben mir sehr geholfen, mit so einem Raum umzugehen und das auszuhalten, auch Reaktionen auszuhalten. Und mittlerweile bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich das einfach ganz toll finde, wenn es Reaktionen gibt. Und die müssen nicht unbedingt positiv sein, sondern wenn man das Gefühl hat, dass es wirklich zu einem Dialog wird und dass wirklich auch meinetwegen jemand verärgert ist und geht, dann löst es eine Reaktion aus. Es gibt bei Lessing diesen Satz, Gleichgültigkeit an die Stelle der Liebe, das heißt nichts an die Stelle von etwas. Und ich finde jede Reaktion, die nicht gleichgültig ist, erstmal interessant und gut.
Aufruf zum Reagieren von Sina Martens. Die Schauspielerin Sina Martens ist gerade 35 geworden, letzte Woche, kann zugleich ihr 10-jähriges Bühnenjubiläum schon feiern. Aufgewachsen ist sie in Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein, der Vater Oberstudienrat und Fußballtrainer, die Mutter, glaube ich, Zahnarzthelferin. Fußballplatz und Zahnarztstuhl, habe ich gedacht, sind das vertraute Orte ihrer Kindheit und Jugend?
Der Zahnarztstuhl zum Glück nicht. Da bin ich sehr froh drum. Der Fußballplatz ist mir ein sehr vertrauter Ort. Also eigentlich jeden Sonntag 15 Uhr war ich dort.
Aber nicht nur zum Zugucken.
Nicht nur zum Zugucken, am Anfang nur zum Zugucken. Und irgendwann wollte ich dann auch selber spielen. Mein Bruder hat auch immer gespielt. Ich wollte dann auch spielen und habe das auch ein paar Jahre gemacht. Deswegen waren wir sehr viel, mein Vater mit meinem Bruder und mir, sehr viel auf dem Fußballplatz.
Gleichzeitig Ballettunterricht. Wie passt das zusammen?
Keine Ahnung. Also irgendwie gibt's immer, also ja, ich Ballett hat mich immer fasziniert aufgrund der Eleganz und des Tänzerischen und des Feinen. Und Fußball hat mich interessiert aufgrund von seiner Kraft und dem Teamgeist und dieser Art von, man kämpft 90 Minuten um den Ball oder eigentlich wer den Ball in ein Tor schießt und was. Also mein Vater und ich, wenn wir miteinander sprechen, dann führen wir viele Gespräche über den Vergleich von Fußball und Theater, also von Ensemble und von Fußballmannschaften. Da gibt's wirklich viele Parallelen. Wahrscheinlich sind es einfach Anteile in mir.
Ja, und Fußball. Ballett auch. Ne? Genau. Sind ja auch so unterschiedliche Rollenbilder, die damit verbunden sind. Hätte das mit dem Fußball denn auch was Professionelles werden können?
Ja, zur damaligen Zeit noch nicht so wirklich, weil Frauenfußball dort eigentlich nur in Amerika etwas war, womit man Geld verdienen konnte. Also das war die Zeit von, wo Mia Hamm, ein Superstar in den USA war, auf einem ähnlichen Erfolgslevel wie Michael Jordan und in Deutschland keine Frau damit Geld verdienen konnte. Mein Bruder ist dann in die professionelle Richtung gegangen. Ich weiß auch, muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich war nicht so talentiert, hab das schon ganz gut gemacht, aber ich weiß auch nicht so talentiert, dass ich da hätte mit so Frauen wie Birgit Prinz oder so mithalten können. Deswegen ist das schon alles gut, dass ich irgendwann aufgehört habe. Aber zu dem Zeitpunkt war es auch wie keine Möglichkeit, weil es einfach kein Geld für Frauenfußball gab.
Und was war die Idee, womit sie Geld verdienen könnten?
Damals war, hat mich, also habe ich am meisten über Psychologie nachgedacht. Also wollte ein Psychologiestudium machen. Ich habe über Journalismus und Psychologie nachgedacht und habe mich dann auch auf Psychologie nach dem Abitur beworben.
Aber?
Ich hatte, war tatsächlich eine sehr gute Schülerin, aber habe meine Abi-Klausuren total verhauen und deswegen den NC nicht geschafft und hatte dann ein Wartesemester und in der Zeit bin ich eben an einem Off-Theater in Hamburg gelandet.
Zufällig.
Ich habe durch die Jobs, die ich damals gemacht habe, hatte ich mal ein Casting für einen Film und da sollte ich Training nehmen und dadurch bin ich bei diesem Off-Theater gelandet und dort wurde mir dann gesagt, dass man den Beruf studieren kann. Und damals dachte ich noch, man muss dafür bezahlen und sagte, das kann ich mir nicht leisten, das wird mir auch sicherlich nicht bezahlt werden. Aber ich fand es dann sehr interessant, wie viele Themen, die mich interessieren, in diesem Theaterraum zusammenkommen. Also Psychologie auf eine Art und Weise, Literatur, Kunst und auch diese Form von Bewegung und Körperlichkeit. Und als ich dann von staatlichen Schulen gehört habe, von denen es, glaube ich, 10 oder 12 oder so in Deutschland gibt, dachte ich, okay, das probiere ich jetzt, habe ja ein Jahr Zeit. Und so bin ich in Leipzig gelandet.
Haben Sie sich an mehreren Schulen beworben?
Ja. Ich habe mich, glaube ich, an fast allen beworben, die es gibt und habe so eine klassische Vorsprechentour gemacht und bin dann eben, ich glaube, Leipzig war mein 7. Vorsprechen und da bin ich dann genommen worden.
An der Hochschule Felix Mendelssohn
Bartholdy,
die Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Im dritten Studienjahr sind Sie dann noch vor dem Abschluss Ensemblemitglied am Zentraltheater in Leipzig geworden. Damals war da der Intendant ziemlich umstritten, Sebastian Hartmann. Was waren das für erste Erfahrungen? Auch der Wechsel in die Stadt Leipzig?
Der Wechsel in die Stadt Leipzig war am Anfang also vollkommen neu und auch angstbeladen für mich.
Unterbühne.
Da kenne ich die Unterbühne gar nicht. Die ist nur am BE so toll. Da gibt es andere Orte. Und dann habe ich mich ziemlich schnell in die Stadt und in die Menschen verliebt. Ich mich sehr wohl in Leipzig gefühlt, habe ja auch nach dem Studium noch weiter dort gelebt. Mag die Größe der Stadt, die was dort mit also was es damals zu der Zeit, wie viele Kulturorte es dort gibt und natürlich hat die Stadt auch wahnsinnig viele Probleme, aber ich habe da tolle Leute kennengelernt so und diese ersten Erfahrungen am Zentraltheater waren für mich, was mein Theaterverständnis angeht, einfach sehr prägend, weil es weil ich dort gelernt habe, dass es nicht per se darum geht, eine Figur zu spielen mit dem Text von A bis Z und den verschiedenen Haltungen, sondern wie wichtig Theater als Ort ist, wie wichtig eine Haltung ist, als Schauspielerin zu haben, wenn man auf der Bühne steht und zu den Texten, die man dort spricht. Auch wie inspirierend bildende Kunst, wie inspirierend Musik sein kann für alles das, was man dort auf der Bühne tut. Deswegen ist für mich am Zentraltheater das, was ich von Theater denke, einfach sehr viel weiter geworden, als ich es vorher erahnen konnte.
Ich finde es irgendwie ganz spannend, wie Sie in diesen 10 Jahren so ganz unterschiedliche Sachen ausprobiert haben. Also von Frank Castorf über Sebastian Hartmann bis hin zu einem Regisseur wie Hans-Werner Krösinger, der wirklich ja was ganz anderes macht, so ein sehr pures, politisches, extrem faktenreiches Dokumentartheater, bei dem ja vor allen Dingen der Kopf und dann eben nicht der Körper gefragt ist.
Das haben Sie genau auf den Punkt gebracht. Ich glaube, mich interessieren oder ich weiß, dass mich diese Gegensätze sehr interessieren, die kennenzulernen und da drinnen zu finden, was mich interessiert. Und bei Hans-Werner Krösinger, mit dem habe ich 2 Arbeiten gemacht. Ich habe mich selten so klug vor einer Premiere gefühlt, was ein Thema angeht. Also
welches war das?
Bei Frontex zum Beispiel oder wir haben auch einen Abend über die Griechenland-Krise gemacht, Gregor Manier. Ich war so belesen, bei Hans Werner in den Proben so unendlich viel Text liest, so stelle ich mir Vorlesungen an der Uni vor. Und man kann sich nicht verlassen auf seinen Körper und auf ein emotionales Gedächtnis, was sonst bei anderen Stücken oft der Fall ist. Man geht auf die Bühne, man hat etwas im Körper gehabt und erinnert sich an die Texte. Das funktioniert nicht. Immer wenn wir wieder Aufnahmen hatten, konnte ich das quasi von null auf wieder lernen. und die Konzentration und Wachheit, aber die das im Kopf fordert und die Genauigkeit im Denken, da bin ich unglaublich geschult worden bei Hans Werner und daraus kann ich mir jetzt noch was nehmen für alles, was ich jetzt erarbeite. Dafür bin ich zum Beispiel diesen Begegnungen mit Hans Werner Grösinger und Regine Dura wahnsinnig dankbar.
Längst spielt Sina Martens nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor der Kamera. In der ZDF-Mediathek kann man sie als lustige, gern laute junge Frau in der Comedy-Serie I Don't Work Here sehen. Hochamt für Toni heißt der neue Franken-Tatort, zu sehen an diesem Sonntag in der ARD und anschließend in der Mediathek. Sina Martens hat darin eine Doppelrolle. Sie spielt zwei Schwestern, von denen die eine tot ist. Die sehen wir aber ab und zu in Erinnerungsbildern. Was war die Herausforderung bei dieser Doppelrolle?
Die Herausforderung für mich war, zwei unterschiedliche Charaktere in einem Film zu zeigen und denen dadurch, dass sie Schwestern sind, trotzdem etwas Verbindendes zu geben. Es ist nicht, Figuren sind, wo man das Gefühl hat, die haben gar nichts miteinander zu tun, sondern dass man, das ist schon Mimiken, Gestiken, Tonfälle gibt, die sich ähneln. Und auf der anderen Seite der Versuch, diese komplette Unterschiedlichkeit dieser beiden Schwestern darzustellen.
Die sich ja auch aus der Rolle innerhalb der Familie ergibt. Also habe ich gesagt, konnte man wieder auf die Psychologie setzen, dieser Frauen.
Absolut. Auch dadurch bedingt, dass es andere Grundvoraussetzungen gibt, weil es bei der das eine ist die älteste Tochter, das andere die jüngste Tochter und die älteste eigentlich ein Anrecht hätte auf ein Erbe, worum es dort in dem Fall geht, um eine Firma und dass ihr eben verwehrt wird, weil sie eine Frau ist. Und dadurch ist sie natürlich in einem ganz anderen Konflikt der Familie gegenüber als die jüngste Schwester, die sich da ganz gut rausziehen kann, weil es darum bei ihr sowieso nicht geht.
Wie wurde das denn gedreht? Also hoffentlich am Stück. Jetzt drehen wir mal hintereinander die eine Rolle und dann die andere. Oder wechselte das tatsächlich?
Nee, das wechselte. Das wechselte auch an zwei Drehtagen, glaube ich, pro Drehtag. Also da musste ich pro Drehtag switchen. Das war nicht so. Also es gab natürlich Sequenzen, die wir in einem abdrehen konnten. Das heißt, man hat immer so Toni-Schwerpunkte und Eva-Schwerpunkte. Manchmal hat sich es auch überschnitten, aber das haben wir dann auch ganz gut hinbekommen.
Die ganze Geschichte eines Tatorts vorab zu erzählen, das ist blöd, aber ein bisschen vielleicht. Fabian Hinrichs alias Felix Voss, der ermittelt hier nicht offiziell, sondern auf eigene Faust, denn er hat ein persönliches Interesse an diesem Fall, war nämlich mal verliebt in die eine der Schwestern, also die inzwischen tot ist, in Toni. Und ein Freund aus seiner Jugend ist inzwischen Pastor und will etwas in seiner Predigt über diese verstorbene Toni erzählen. Doch kurz vorher wird auch der ermordet. Und darum ermittelt er dann auf eigene Faust. Wie war denn das Zusammenspiel mit solchen Stars wie Fabian Hinrichs und Dagmar Manzel?
Das meiste habe ich ja in diesem Tatort, also die meisten Szenen habe ich ja mit Fabian Hinrichs. Ich wusste natürlich vorher von ihm, wir spielen beide in Berlin Theater, aber wir sind uns noch nie begegnet zuvor und ich habe das als eine wirklich sehr, sehr tolle Zusammenarbeit empfunden. Wir haben natürlich sofort über Theater gesprochen und über die Themenstücke, mit denen wir uns gerade befassen. Und es hat zudem eine große Freude gemacht, mit ihm zu spielen. Ich finde ihn einen sehr feinen Schauspieler, sehr empathisch und aufmerksam in der Zusammenarbeit. Und das war, es war toll.
Eine ganz andere Sina Martens kann man erleben in der ZDF-Neo-Comedy-Serie. I Don't Work Here steht noch in der ZDF-Mediathek. So lustig haben Sie, glaube ich, noch nie gespielt.
Nee, es war das erste Mal, dass ich
lustig sein durfte.
Ja, total. Ich habe früher oft gehört, dass ich nicht lustig bin, dass ich das nicht kann. Und das habe ich angenommen.
Wer hat das gesagt?
Das habe ich so an der Schauspielschule schon gehört. von dem einen oder der anderen. Und das habe ich damals angenommen und dachte, okay, dann
ich bin eher ernst,
ich bin eher für die dramatischen Rollen. Und irgendwie, ja, ich glaube, entweder hat sich das geändert, das kann durchaus sein, dass ich damals wirklich gar nicht lustig war. Auf jeden Fall habe ich große Freude daran mittlerweile, dies auszuloten. Das hat ja sehr viel mit Timing zu tun und mit auch Spontanität und einer gewissen Energie. Und ich habe da viel auch geschaut, was mich interessiert, als ich wusste, dass ich das mache. Also sehr viel so amerikanische Sitcoms mir angeschaut und wie die das machen, wie das Timing ist, bis wie weit überspielen und überzeichnen, man das auch durchaus in diesem Genre kann.
Aber vielleicht liegt es auch daran, dass das jetzt nicht irgend so ein Blödkram ist, sondern das Thema ja sehr ernst ist, ne? Also es geht um alltäglichen Rassismus in Deutschland. Sie spielen eine Frau sehr deftig, deren Freund schwarz ist und zum Beispiel immer wieder mit der Polizei in Konflikt kommt. Racial Profiling ist so ein Stichwort, der im Supermarkt für den Regaleinräumer gehalten wird, obwohl er da einfach nur einkaufen gehen will. Es gibt Generationenkonflikte, Paarkonflikte. Also ernste Themen, aber dann konnten sie da so richtig einen draufsetzen.
Ich glaube, das war so ein bisschen die Grundidee der Serie, dass man diese sehr ernsten Themen eine Form von Überzeichnung und Überhöhung gibt, dass einem so ein bisschen das Lachen im Halse stecken bleibt oder man trotzdem nochmal anders sich öffnet durch das Lachen und anders darüber nachdenkt. Und das ist eine Reaktion, die ich häufig darauf bekommen habe. Und das war eigentlich meine große Hoffnung, dass wir das mit dieser Serie erreichen. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber, weil ich die Bücher und auch die Art und Weise, wie Amantee Rihai, also der Regisseur, gearbeitet und wie die Vorbereitung war, wirklich sehr toll, sehr ernst auf der einen Seite empfand und auf der anderen Seite mit einem unglaublichen Humor und einem unglaublichen Wurf.
Und kostete sie das am Anfang Überwindung, so aus sich rauszugehen? Also die Polizei in einer Tirade, aber lustig zusammenzuschreien?
Im ersten Moment schon, weil es eben keine Theaterbühne ist, sondern ein Set und da auch andere Menschen drumherum sind. Und auf einer Theaterbühne hat es eine Form von Normalität für mich und auf einer Straße nicht unbedingt. Aber das ging dann sehr, sehr schnell weg. Und das dann ja konnten wir da sehr auch an Lautstärken feilen und ausprobieren. Und es gibt auch viel Improvisation, die auch dann drin gelandet ist. Also gerade in der Szene, wenn ich dann weggehe und nochmal Fuck the Police rufe, das ist irgendwie aus mir rausgekommen in dem Take. Und der Regisseur meinte sofort, super, das schneide ich auf jeden Fall rein. Und so war die Zusammenarbeit eigentlich, was ja sehr schön und bereichernd war.
Noch in diesem Jahr kommt bei Amazon Prime ein Film raus, Trunk. Das bedeutet im Englischen Kofferraum. Und tatsächlich spielen sie da eine junge Rucksacktouristin, die tagelang in einem Kofferraum eingesperrt ist. Ein Dreh auf allerengstem Raum. War es das wirklich? Mussten sie da im Kofferraum liegen oder wurde das anders gedreht?
Nee, da musste ich. Ich habe das jetzt gerade letzte Woche zu Ende gedreht und das waren wirklich fast 30 Tage in einem sehr engen Kofferraum. Ja, das war sehr anstrengend.
Ja, wie, und die Kamera dann damit eingesperrt und ferngesteuert? Oder wie lief das? Kameramann auch noch im Kofferraum.
Das hätte tatsächlich nicht gepasst. Die Wände sozusagen des Kofferraums, man konnte jede Seite rausnehmen. Das heißt, je nach Einstellung war dann eine Seite offen, also dann war der Deckel mal offen, also der Kofferraumdeckel, und dann kam die Kamera von oben oder es war die Seite zur Rückleuchte offen und so gab es verschiedene Kameraeinstellungen, ja.
Was ist interessant an dem Film?
Für mich war es sehr interessant, das ist ja im Grunde genommen Realzeit zu erzählen. Also man sieht einfach es ist nicht ganz Realzeit, aber man ist 90 Minuten dabei, wie eine Frau versucht, sich aus einem Kofferraum zu kämpfen und die verschiedenen, auch da, wo wir vorhin das Wort Partitur hatten, ist im Grunde genommen eine Partitur von, bestehend aus Schock, Angst, Erinnerungsverlust und einem Kampf, also einem Überlebenskampf, und das an einem Stück durchzuspielen, fast wie ein Kammerspiel, fast wie ein Theaterstück, fand ich eine interessante Aufgabe und ich finde solche, sage ich mal, Experimente wie einen Film nur in einem Kofferraum zu drehen. Also Amazon sagt Single-Location-Thriller, was vom Genre sicherlich stimmt, habe ich noch nicht so häufig gesehen, fand ich sehr interessant als Aufgabe.
Also viele Produktionen mit Sina Martens. Im August auch noch ins Kino kommt der neue Film von Andreas Dresen in Liebe eure Hilde über die NS-Widerstandsgruppe Rote Kapelle. Auch da ist Sina Martens mit dabei. Jetzt noch ein paar Theatervorstellungen, dann die Sommerpause, hoffentlich eine schöne Reise.
Ja.
Danke, dass Sie heute bei uns waren.
Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.